In Deutschland hat sich etwas verschoben. Eine Mehrheit der Bevölkerung glaubt nicht mehr daran, dass es die Kinder einmal besser haben werden als die Elterngeneration. Und nicht einmal die Hälfte der Bürger hegt positive Erwartungen für die Zukunft. Das sind die Ergebnisse von Umfragen. Mein heutiger Gast bei Vorangedacht will sich damit nicht abfinden und hat sich das Thema Zuversicht auf die Fahne geschrieben. Als Bundestagsabgeordneter hat er eine parteiübergreifende Initiative mit dem Namen Wird gut gegründet. Das passt sehr gut zu diesem Podcast, in dem ich mit Menschen über Ideen spreche, die das Land voranbringen, um es aus dem Krisenmodus herauszuziehen. Ich bin Florian Harms, Chefredakteur von T-Online und begrüße sehr herzlich meinen heutigen Gast, Lars Castellucci.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Sie sitzen seit 13 Jahren für die SPD im Deutschen Bundestag. Damals lag Ihre Partei, als Sie ins Parlament gekommen sind, noch bei fast 26% der Stimmen. Heute erreicht
auch
sie
schon schlecht.
Auch schon schlecht. Heute trotzdem ist sie noch nicht mal mehr bei der Hälfte. Reiten Sie auf einem sterbenden Pferd?
Also die SPD ist schon vor großen Herausforderungen. Das ist gar keine Frage. Also da fällt es schwer, an dieses wird gut wirklich zu glauben. Aber so dahinter sehen wir eine Idee, die Idee von gleicher Würde, von Gerechtigkeitsvorstellungen, auch von Frieden. Man traut sich ja kaum mehr, diesen Begriff heute überhaupt zu nennen bei all dem, was los ist. So, und das stirbt ja nicht aus. Und deswegen denke ich, wird die SPD auch wieder die Kurve kriegen.
Jetzt haben Sie einige Werte gerade benannt. Waren das auch die Werte, deren wegen Sie 1991, glaube ich, im Alter von 17 Jahren in die SPD eingetreten sind? Und erkennen Sie diese Werte heute in der Partei noch wieder?
Ja, also die Partei ist ja immer das, was man auch draus macht. Ich wollte, also ich bin eingetreten, wie heute ein Like gesetzt in den sozialen Medien. Ich habe nicht gedacht, dass ich mich da engagieren kann oder dass das irgendwie funktionieren könnte oder überhaupt gefragt wäre. Und als das dann aber losging, war die Frage, für wen engagiere ich mich eigentlich? Und da habe ich schon eine stark gespürt. Ich möchte mich, wenn, dann für Leute einsetzen, die sonst vielleicht überhört werden könnten, die nicht ihre eigene Stimme haben. Also eher die Schwachen als die Starken. Und sag aber gleich dazu, die Starken finde ich aber wunderbar. Ja, ich habe gar nichts gegen Starke, die halten das ganze Land am Laufen. Aber die haben dann doch vielleicht mehr Möglichkeiten, sich Gehör zu verschaffen, als viele andere, die wir die Tendenz haben zu übersehen, die auch gar nicht mehr zu den Wahlen gehen, was auch wieder ein kleines Problem der SPD ist, ja, dass man viel auch versucht zu machen für Menschen, die aber eigentlich ja keinen Kopf dafür haben, es aufgegeben haben oder nie gelernt.
Darüber wollen wir gleich noch sprechen. Vorher noch mal einmal eine biografische Frage. Sie stammen aus Wiesloch in der Nähe von Heidelberg im Norden Baden-Württembergs. Ich bin auch Baden-Württemberger, das liegt also schon mal nah. Aber jetzt mal gefragt, woher kommt der Nachname Castellucci?
Ja, der kommt natürlich nicht aus Wiesloch. Wiesloch liegt übrigens in der Kurpfalz. Das ist uns sehr wichtig, in dem Fleckchen da oben im Norden.
Da muss ich mich korrigieren, d'accord.
Und der Name kommt von meinem Vater, der in Italien geboren worden ist, südlich von Rom, eigentlich ziemlich genau zwischen Rom und Neapel. Und meine Mutter irgendwann in den 50er Jahren in Varazze in Ligurien an der so damals deutsches Reiseziel Blumenriviera kennengelernt hat, als sie eigentlich ihre erste Auslandsreise gemacht hat. Und dann wollte sie nicht nach Italien und er wollte eigentlich auch nicht nach Deutschland, aber irgendwas musste man ja entscheiden und so ist es dann gekommen.
Sind Sie gelegentlich in Ligurien? Ich frage deshalb, weil ich keinen schöneren Flecken auf dieser Erde kenne als Ligurien.
Ja, da würde ich sogar zustimmen, weil ich, also Wasser und Meer, die Verbindung.
Mare e Monti.
Wir sind auch mal mit der Fähre gefahren nach Sizilien und dann aber wieder von Sizilien Richtung Ligurien. Und ich habe gemerkt, also so beeindruckend die Felsformationen da im Süden sind, wenn ich dann nach Norden fahre und alles ist grün und die kleinen Dörfer schachteln sich so übereinander mit ihren Kirchtürmen und man ahnt, das sind die kleinen Plätze und da ist die Bar. Also das ist schon auch mein Favorit. Ja, das muss ich auf jeden Fall sagen. Und ja, tatsächlich, vor 2 Wochen waren wir dort.
Ach, wie schön.
Mit meiner Mutter, mit 88 im Gepäck, um das nochmal. Ja, sie ist 88, sie sagt das selber so. Komische Formulierung, aber nachvollziehbar und um das nochmal zu sehen. Ja, also die Ehe hat ja gar nicht funktioniert, insofern war ich gar nicht so. Also jedenfalls nicht auf Dauer und deswegen wusste nicht so sicher, will sie da überhaupt nochmal hin oder ist das irgendwie Traumatherapie oder was machen wir da genau? Aber nein, so wenn der Sohn fragt, ob man zusammen in Urlaub fährt, dann sagt man, glaube ich, auch mit Mitte 80, wenn es noch geht, auch gerne ja, dass man Zeit miteinander verbringen kann. Und dann haben wir auch einen Teil der Familie dort besucht und das ist also ein wesentlicher Teil meines Lebens, diese Italienliebe, die mein Vater mir da eingepflanzt hat.
Mein Italienisch ist leider noch nicht gut genug, als dass wir diesen Podcast auf Italienisch führen könnten.
Aber meins auch nicht.
Ja. Gut, okay, dann sind wir schon zwei. Sie sind Professor für nachhaltiges Management an der Hochschule der Wirtschaft für Management in Mannheim, derzeit dort beurlaubt. Kurz und knapp, was macht nachhaltiges Management für Sie aus?
Ja, die Kernfrage von Nachhaltigkeit ist ja, das Überleben zu sichern. Und wir haben alle die Debatten vor Augen und jetzt stöhnen wir in diesen Tagen auch überall wieder über sehr heiße Temperaturen, Klimawandel, was da alles von den ökologischen Ressourcen bedroht ist. Was weniger bekannt ist, ist, dass ja zu der Nachhaltigkeit aber auch der soziale Aspekt und am Ende der Mensch dazugehört. Ich sage, wenn der Mensch immer nur als Verursacher angesprochen wird, nachdem du bist böse, du lebst falsch und deswegen haben wir diesen ganzen Schlamassel und müssen jetzt ganz viel machen. Das motiviert ja sehr wenig. Man muss beachten, dass es ja auch niemand anderen gibt als den Menschen, der das vielleicht wieder umdrehen kann, noch umdrehen kann. Also eine Frage, wie gewinnen wir denn eigentlich dafür? Und das, also sozusagen diesen nachhaltigen, diesen durchhaltbaren Weg einzuschreiten und das fasse ich unter soziale Nachhaltigkeit und damit habe ich mich in der Hauptsache an dieser Hochschule befasst.
Das passt dann sehr gut zu Ihrem gegenwärtigen Anliegen. Sie haben ein Projekt gestartet, das heißt Wird gut. Und im Aufruf zu diesem Projekt schreiben Sie, ich zitiere, es ist die Krankheit unserer Zeit, dass wir uns den Fortschritt gar nicht mehr vorstellen können. Das wiederum lähmt uns so, dass wir vergessen, dass wir den Fortschritt eine Richtung geben können. Sie diagnostizieren also bei den Bürgern eine Art Gefühl der Aussichtslosigkeit, Trägheit, Schicksalsergebenheit. Woher rührt dieses Gefühl Ihrer Ansicht nach?
Am schlimmsten ist, dass sogar die Jugend davon so krass erfasst ist. Also unsere jungen Menschen gehören zu den pessimistischsten auf der ganzen Welt. Wenn gefragt wird, glaubst du, also auch den Handlungsaspekt, glaubst du, dass du selbst was bei der Veränderung, bei den Problemen unserer Zeit tun kannst? Ja, also so eine große Hilflosigkeit, die da und Verunsicherung, die auch da zum Ausdruck kommt. Und wir sind nicht alleine auf dem Planeten damit, mit dieser Stimmung. Und es gibt da unendlich viele Gründe. Man muss nur die Nachrichten anschauen, wo mir ganz viele Menschen sagen, ja, sie schauen schon gar keine mehr. Ja, so nur das ist leider auch nicht die Lösung, ja, weil da draußen tobt natürlich alles weiter und alles in Echtzeit und alles von allen Enden der Welt, was natürlich zu einer permanenten Überforderung, Überwältigung führen kann. Und das müssen wir sozusagen der Technik, die uns das ja auch ermöglicht, überhaupt erstmal hinterherkommen. Ich glaube aber auch, dass wir als ein reiches Land, ich sage das jetzt mal so, und man muss einem Sozialdemokraten nicht erklären, dass von diesem Reichtum nicht alle profitieren, schon gar nicht gerecht oder gleichermaßen oder so, aber also als ein doch wohlhabendes Land vielleicht nochmal besondere Schwierigkeiten haben, uns dieses Besser, die Zukunft, die besser werden soll, vorzustellen. Und ja, das ist, glaube ich, auch für unterschiedliche Menschen etwas anderes. Also für meinen Vater, von dem wir gerade geredet haben, für den war besser immer ein besseres Auto. Ja? Also der wollte dann irgendwann einen BMW fahren und am liebsten auch einen Siebener und das hat er sich dann auch erarbeitet. Und als ich dann aus den USA vom Studium kam, wollte er mir den alten auch geben und dann habe ich gesagt, nee, da muss man noch Blei hinterher schütten, damit das überhaupt fahren darf. Das mache ich jetzt nicht mehr, außerdem frisst mir das als Student die Haare vom Kopf und ich muss auch parken in Heidelberg und das geht eigentlich eh nicht. Also da war er ein bisschen enttäuscht, aber hat es natürlich auch eingesehen. Und ich habe jetzt mittlerweile eine Carsharing-Privatinitiative mit meinen Nachbarn, die ihr zweites kleines, winziges Auto nur eigentlich zum Getränkekisten einmal die Woche holen brauchen. Und wir haben einen Chat und da schreibe ich rein, ist Auto morgen frei? Ja, kannst du haben und so weiter. Dann haben wir das jetzt irgendwie auch versicherungsrechtlich und so weiter geregelt. Also ich habe gar kein eigenes Auto mehr. Es ist nicht mein Traum, ein größeres Auto zu fahren. Aber ich würde es auch Leuten lassen, deren Traum das ist. Ja, also die so und idealerweise ist es dann eins, was nicht immer nur im Weg rumsteht und die Umwelt verpestet, sondern eins, was vielleicht auch ein bisschen so ist, dass es tragnachhaltiger ist als das, was heute vielfach unterwegs ist. Da sind wir aber insbesondere, was E-Mobilität angeht, ja auf gar keinem so schlechten Weg, auch wenn wir darüber wenig reden. Also es gibt sehr unterschiedliche Zukunftsvorstellungen, die Menschen haben, wenn es um ihr eigenes gutes Leben, das sie sich wünschen geht. Und darüber müssen wir, glaube ich, wieder ins Gespräch kommen. Und das wäre auch ein Rezept, um aus dieser blöden Vergangenheitssehnsucht rauszukommen. Also diese Nostalgie, die geht mir schon ziemlich auf den Keks, weil mir ja auch nie irgendjemand genau sagen kann, wann es genau besser gewesen sein soll. Natürlich, irgendwas war auch mal besser. Aber so die Hüft-OPs, die gehen, glaube ich, heute doch schneller und zuverlässiger als noch vor 20 Jahren. Und da will ja niemand hin zurück.
Das ist wohl wahr. Ich erinnere mich an meine Zeit in einem Operationssaal in Dresden als Zivildienstleistender. Da war ich bei vielen dieser Hüft-OPs dabei. Die finden heute anders statt als damals. Aber das führt jetzt auf ein Nebengleis. Ich würde gerne nochmal zu dieser Problembeschreibung hinzu, mal eine Zahl. Einer Allensbach-Umfrage zufolge findet fast die Hälfte der 30- bis 59-jährigen Menschen in Deutschland werde zu viel gejammert. Aber wenn man die Probleme nicht benennt, kann man sie auch schlecht lösen. Also wo hört aus Ihrer Sicht die berechtigte Kritik auf und beginnt das Jammern? Wo würden Sie da den Trennstrich ziehen?
Also erstens mal mag ich mein Land und meine Landsleute. Und einfach, weil ich hierher komme, lieber als alle anderen auch. Und die sind so, wie sie sind. Und ich finde auch das, was man als German Angst zum Beispiel im Ausland auch beschreibt, eigentlich hat auch positive Seiten. Bei uns waren die Leute sehr früh und sehr, also ich denke an Fridays for Future, sehr stark engagiert, wenn es um die Bekämpfung des Klimawandels geht, die Anti-Atom-Bewegung, Friedensbewegung. Das sind große Bewegungen, die kommen ja nicht, weil Leute einfach denken, ach, wie schön ist es hier und so, hoffentlich bleibt alles so und dann wieder in den Garten gehen und grillen, sondern weil sie was problematisieren und dann aber auch zu Handlungen kommen. Das ist eigentlich eine gute Eigenschaft eines Volkes. Nur jetzt hat sich das ja festgefressen. Ja, also wir kommen, also ich sage jetzt mal aus Süddeutschland, die Leute kommen auf so Elektrobikes mir entgegen, die so viel kosten wie früher ein kleiner Gebrauchtwagen und waren das dritte Mal im Urlaub um die Jahreszeit, über die wir gerade sprechen und haben schlechte Laune. Und ich denke, es gibt 1 Milliarde Gründe, schlechte Laune zu haben. Und ich bin auch in die Politik gegangen, weil mich Dinge genervt haben und ich die ändern wollte. Aber bitte, irgendwann muss man feststellen, wenn man ständig Digging in the Dirt betreibt, immer sich weiter reingräbt, ja, dann kommt man irgendwann nicht mehr raus.
Aber woran liegt das? Sie haben vorhin gesagt, so viele Krisen in der Welt. Aber was gibt's dann noch, dass ausgerechnet wir hierzulande, denen es so gut geht, eigentlich so schlecht drauf sind?
Ja, darf ich es mal umdrehen? Also ich merke, wenn ich Veranstaltungen mache, ich habe zum Beispiel mal eine gemacht, einfach eingeladen, auf dem Plakat stand, stell dir vor, es wird gut. Und man ermutigt die Leute ein bisschen, dann ist da fast eine Sehnsucht im Saal, dass es mal endlich einer macht. Und das bin jetzt ja nicht ich alleine, sondern ganz viele. Es gibt Leute, die entwickeln neue Podcast-Formate. Ja? Also auch nicht nur einer oder zwei. Es gibt Leute, die schreiben plötzlich andere Bücher, die nicht nur, so wie ich es aus den 90er und 2000er Jahren immer auch langweilig fand, 100, 200 Seiten, 190 davon Analyse. Und dann wird noch das bedingungslose Grundeinkommen als Lösung für alles vorgeschlagen. Und das war dann eigentlich Rohrkrepierer. Ja? Also hat jetzt wird das intellektuelle Potenzial stärker darauf gerichtet, wie kommen wir eigentlich aus dieser Stimmungslage auch wieder raus. Und das macht umgekehrt Mut, dass es geht. Es fehlt eigentlich einfach nur ist leicht gesagt, aber es fehlt an einem Signal. Die Menschen warten regelrecht darauf, dass man das jetzt mal, dass jetzt auch mal wieder gut ist. Ja, aber dazu muss man ihnen auch ein Vorbild geben und zeigen, erstens, wir wollen jetzt nicht gute Laune verbreiten, weil wir denken, ist doch alles so toll, mögt uns endlich mal wieder, Stichwort schlechte Umfrageergebnisse, sondern nein, wir sehen die Probleme, aber Entschuldigung, packt gemeinsam mit uns an, dann kann es was werden.
Damit sind wir bei Ihrer Initiative. Nochmal, sie heißt Wird gut und Sie werben darin für mehr Hoffnung und Zuversicht. Sie gehören ja der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag an und Sie haben aber jetzt gemeinsam mit Abgeordneten anderer Fraktionen, also beispielsweise CDU und CSU, die die Regierung gegenwärtig stellen, diese Initiative gegründet. Jetzt kann man ja auch einfach sagen, warum machen Sie nicht einfach bessere Politik? Sie sitzen doch an den Hebeln, an den Schalthebeln, an denen Sie die Möglichkeiten hätten. Warum braucht so eine Initiative?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Grünen sind übrigens auch dabei. Es sind also, was man so die demokratischen Fraktionen unseres Parlaments.
Also die AfD ist nicht dabei.
Die AfD ist da nicht dabei, die FDP.
Die Linke nicht.
Die Linke ist nicht dabei, weil die CDU immer so die Tendenz hat, die Linken am Rand und die Rechten am Rand irgendwie gleich blöd zu finden. Darüber müssen wir aber irgendwie auch nochmal reden. Und die FDP war schon an Bord, aber ist eben aus dem Parlament geflogen und ich krieg's nicht organisiert, Leute heranzuziehen, wenn wir überhaupt mal gucken, wo wir eine Lücke im Terminkalender haben, wenn die dann nicht greifbar sind. Also wenn man sich nicht im Plenum einfach mal nebendran setzen kann und irgendwie die nächsten Schritte schnell gesprochen
also
bekommt.
Also SPD, CDU, CSU, die Grünen.
Genau.
Und warum machen sie nicht einfach bessere
warum
Politik?
Warum machen wir nicht einfach bessere Politik? Das ist jetzt... Gute Frage. Also ich mache das selber bei Veranstaltungen. Ich sage, jetzt stellen wir uns mal vor, morgen sind alle Ausländer, die bei uns im Land nichts verloren haben, außer Landes gebracht. Die Bahn ist wieder pünktlich und alle Brücken sind renoviert. Das wäre ja schon mal viel. Ja? ist dann die Stimmung im Land anders? Und meine These ist, die ist dann nicht viel anders, ja? Weil sozusagen tiefer drin etwas nicht stimmt. Ja? So, es ist wirklich eine große Orientierungslosigkeit. Und jetzt schaue ich natürlich auf den Kanzler auch, so, weil also auf die Politik, die Regierung. Ich habe auch schon auf den letzten Kanzler geschaut, ich habe auch viel mit ihm drüber gesprochen. Und warum liefern wir nicht diese Orientierung? Ja? Also gibt es diese eine Blut-, Schweiß- und Tränenrede, wo man mal Tacheles redet und dann aber auch wieder Perspektiven aufzeigt? Und ehrlicherweise merke ich bei Herrn Merz sogar, dass er auf der Suche ist. Leider mit lauter so Begriffen, die so Politikersprech sind. Wohlstand, Sicherheit, Wachstum und so. Das ist ja alles nicht schlecht, aber das berührt die Menschen nicht. Ja? Und ich bin sicher, dass wir die Menschen nur berühren können, wenn wir auf unterschiedliche Ressourcen, gesellschaftliche Ressourcen zurückgreifen. Das habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern ich habe wirklich es versucht, mit vielen zu reden, viel zu lesen. Die amerikanische Rechtsphilosophin Martha Nussbaum hat geschrieben, dass es eben Kirchen und Religionsgemeinschaften braucht. Die sind ja eigentlich, also sind leider auch gerade ziemlich ein Ausfall, vielleicht bis auf den Papst, den neuen, weil sie so arg mit sich selber beschäftigt sind. Aber eigentlich sind das die Maschinen, die Menschen, na, also so der Engel, fürchtet euch nicht, ja, also die den Menschen richtig Mut geben sollen, ja, ihnen zur Seite stehen, Ermutigung bringen sollen. So, aber die brauchen wir. Wir brauchen Kunst und Kultur, weil die Menschen anders erreichen. Wir brauchen Wissenschaft natürlich, die auch lernen muss, dann Deutsch zu sprechen, auch wenn sie sehr komplizierte Sachen erforschen. Und wir brauchen die Wirtschaft. Investitionsentscheidungen erfordern jeden Tag eine gewisse Portion Zuversicht, dass dabei was da rauskommt. Ja, so, also bitte nicht immer nur verteufeln, auch wenn Sie mich gerade, ja, diese quasi Erpressungsversuche der Pharmaindustrie, jetzt, wenn wir sparen müssen im Gesundheitsbereich, die machen mich auch schon wieder verrückt. Also da habe ich totale Widerstände. Auf der anderen Seite, ja, da haben wir hier einen Konflikt, aber eigentlich ist Wirtschaft ja super. Wir brauchen euch, wir müssen euch sogar helfen, dass wir in Europa wieder Lokomotive werden. Wir brauchen alle gesellschaftlichen Bereiche. Und das kann man aus meiner Sicht heute nicht mehr als Partei versammeln. Also neben Willy Brandt ist der Grass gelaufen und der Böll. Also die Uralten erinnern sich noch. Ich weiß es ja auch nur von Bildern. Kulturinitiative. So, heute fühlen sich die Leute einfach nur vor den Karren gespannt, wenn man sie da fragt. Und die haben sogar ein gutes Gefühl.
Ne? Die Kulturschaffenden,
ja, die Autoren. Weil die werden eine Woche vor der Wahl werden sie wieder angerufen, ob sie mit auf irgendeine blöde Anzeige gehen. Aber zwischendrin will niemand wissen, wie stellst du dir eigentlich unser Land vor und was sollen wir verändern? Ja, also dass die ernsthaft angesprochen werden und nicht immer nur als jemand, der einem Stimmen vielleicht nochmal bringt, die längst verloren gegangen sind.
Also Sie wollen die Kulturschaffenden, die Unternehmer, die Wissenschaftler
alle
einbinden,
ja,
deren Know-how an den Tisch holen. Und das ist bislang eben nicht der Fall, wenn beispielsweise die Bundestagsfraktionen untereinander Gesetze schmieden.
Das klappt nicht, wenn wir als, ich glaube, das klappt nicht mal, wenn die Regierung das macht. Weil die Regierung im dauernden Konflikt mit allen sein muss, sozusagen, wenn sie, gerade wenn sie jetzt Reformen machen will, das und so, dann ist wieder draußen zu kommunizieren, ja, wenn ihr doch da dagegen seid, warum helft ihr ihnen denn dann dort? Ja, so, das, so, deswegen muss es was Neues geben. Und das Neue ist, dass wir die Demokraten zusammengeführt haben. Und ehrlicherweise ist das was es auch braucht, weil wir streiten ja wie die Kesselflicker und den Menschen ist der Streit auch zu viel. Und die haben auch ein gutes Gespür dafür, wo sie merken, dass es gar nicht um irgendwelche Sachen geht, sondern sich jemand profilieren will oder abseits taktische Streite da nur geführt werden. Aber Streit ist ja nötig. So, und jetzt ist aber der Punkt, man kann in der Sache viel streiten, aber man kann trotzdem ein Gefühl der Verbundenheit haben als Demokraten, die sich gegenseitig zugestehen, nach dem besten Weg für unser Land zu suchen. Also wenn man dieses Gefühl, also vielleicht auch nicht gegenüber jedem, dass ich das so, manche habe ich vielleicht doch auf dem Kieker und denke, also der hat nichts Gutes im Sinn. Aber wenn wir nur mit diesem Misstrauen und den Unterstellungen unterwegs sind, dann können wir unser Land nicht nach vorne bringen. Wir müssen sozusagen diese Gemeinschaft der Demokratie wieder stärken. In jedem Gemeinderat, der noch funktioniert, gibt es die Sitzung mit Argumenten und Widerworten. Anschließend gibt es die Nachsitzung, wo man sich nochmal trifft und ausspricht. Und manchmal werden die wichtigen Dinge dann bei der Nachsitzung gesprochen. Das brauchen wir auf Bundesebene.
Machen wir es mal konkret, weil ich habe noch ein Zitat gefunden. Sie sagen, Beteiligungsformate, Formate des gemeinsamen Tuns und der Erprobung der eigenen Selbstwirksamkeit müsse man eigentlich etablieren. Das klingt immer noch relativ abstrakt. Also wie konkret stellen Sie sich das vor, wenn Sie jetzt sagen, Wissenschaftler, Kulturschaffende, Unternehmer, alle mit an einen Tisch? Wie fühlt sich das an? Wie funktioniert sowas? Dass alle dann wirklich gehört werden und sich mit ihrem ganzen Know-how einbringen können? Nicht nur für einen Fototermin.
Also im Kern geht es um Beziehungen. Wir müssen das Land wieder ein Stück weit zusammenführen. Und Das geht natürlich nur über Aktion, etwas gemeinsam tun und da diejenigen einbinden, die es jeweils dafür braucht. Und ein Gespräch kann der erste Schritt sein, dass man überhaupt mal darüber redet, wie sieht man die aktuelle Situation, was muss getan werden. Und dabei rauskommt aus diesen Bubbles, wie wir das heute nennen, also irgendjemand hat kürzlich auch gerade diese Berliner Veranstaltung kritisiert, also die hier also am laufenden Band stattfinden mit gefühlt immer irgendwie den gleichen Leuten. Und das ist was Wahres. Auf der anderen Seite, also die Alternative wäre wahrscheinlich wirklich mittlerweile Hausbesuche zu machen abends, ne? um Menschen direkt in der Datsche oder in der Hochhaussiedlung zu erreichen oder auf dem Tempelhofer Feld, um überhaupt mal an andere Leute wieder heranzukommen. Ja? Also die Distanz ist wahnsinnig gewachsen. Die Sehnsucht, die ich habe, dass das ganze Land darüber spricht, wie wir uns eine gute Zukunft vorstellen. Ja, also sozusagen Zukunftsgespräche geführt werden. Und zwar sagt mir dann jemand vom CVJM, Christlicher Verein junger Menschen, war bei mir im Büro, ja, da würden wir mitmachen. Habe ich gesagt, gut, dann nimm aber die Kleintierzüchter bitte dazu. Also versuch sofort irgendwie über deinen eigenen Tellerrand mal den Horizont 1 weiterzuziehen und jemanden dazu zu holen, was du vielleicht möglicherweise sogar anstrengend findest, was dann da alles gesagt wird. Ja, ganz andere Sichtweisen, wo man erstmal nichts miteinander anfangen kann. Die Sophie Schönberger, das ist eine Rechtswissenschaftlerin, die hat ein Buch über die Zumutung Demokratie geschrieben. Und sie hat darin geschrieben, dass sie die Krise unserer Demokratie als eine Krise der Gemeinschaft interpretiert, dass wir verlernt haben, einander auszuhalten. So, jeder ist auf seinen eigenen Umlaufbahnen irgendwie unterwegs. Und sobald irgendwie nur die kleinste Schwierigkeit aufkommt, da verlässt man irgendwie die Sache lieber und zieht sich dann wieder weiter zurück. Die Pandemie hat da nochmal als Brandbeschleuniger gewirkt. So, das finde ich eine gute Analyse. Und deswegen ist, glaube ich, der erste Schritt für diese Initiative, Formate zu finden, aber auch einzubinden, die Menschen zusammenführen.
Das kann ja aber sehr kompliziert sein. Also wenn wir jetzt einfach mal den Fall nehmen, man sitzt bei einem Familientreffen zusammen und da ist dann vielleicht der Onkel dabei und der gibt dann allerlei Parolen von sich, irgendwelche Stereotypen, sodass man sich am liebsten vor Scham unter dem Tisch verkröche und man kann eigentlich gar nicht mit dem reden. Anderes Beispiel, im Bundestag gibt es die Brandmauer, wo die CDU, CSU ganz klar sagt, mit der AfD machen wir nichts und zwar gar nichts. Dann hört man aber Kommunalpolitiker, auch aus der CDU, die sagen, natürlich machen wir an manchen Stellen was mit denen zusammen, es geht gar nicht mehr anders, weil die Mehrheitsverhältnisse mittlerweile so sind und wenn es pragmatisch ist und es hilft dann dem örtlichen Kindergarten, klar machen wir das dann und dann Pustekuchen mit Brandmauer. Wie spricht man oder wie kommt man ins Gespräch mit Leuten, die ganz anders denken, die vielleicht sogar auch, ja, vielleicht nicht denselben Wissensstand haben oder sogar aus dem Internet irgendwelche Verschwörungstheorien wiedercoin?
Ja, also das ist am Ende die Aufgabe. Also ich bin auch Montagsdemonstrierenden bei mir in den Orten manchmal hinterhergerannt und habe gesagt, so, bleiben Sie doch mal da in der Ecke 3 Minuten stehen und wir sagen Sie mir mal 3 Sachen.
Ja. Diskutieren Sie auch mit AfD-Politikern im Parlament?
Nein, das mache ich nicht.
Warum nicht?
Weil die so hetzerische Reden halten.
Alle?
Weil die alle zumindest stützen und applaudieren, wenn hetzerische Reden gehalten werden. Weil die aus meiner Sicht das Grundgesetz nicht anerkennen in seinem ersten Satz und die gleiche Würde aller Menschen missachten. Ich ertrage das fast körperlich nicht, wie hier keine Gelegenheit ausgelassen wird, Gruppen gegeneinander zu stellen, pauschal zu diffamieren und Menschen wirklich, also ihr Menschsein abzusprechen. Und solange das der Fall ist, kann ich, also da springe ich nicht über diesen Stand. Das ist völlig gegen meine Art übrigens. Und das macht auch die Diskussionskultur im Deutschen Bundestag ein Stück weit kaputt, weil nicht mal auf den Gängen grüßen sich die Leute so automatisch, weil es könnte ja einer von denen sein. Ja, das ist wirklich schlecht.
Also das ist Ihre persönliche
Brandmauer. Aber meine Haltung habe ich damit klar gemacht.
Gut, ja. Aber das ist Ihre persönliche Brandmauer sozusagen, wo jemand nicht bereit ist, auf dem Fundament der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu stehen oder sich zumindest so gebärdet, dass er das nicht akzeptiert, sagen Sie, mit denen rede ich nicht.
So ist es.
Aber das ist nicht das Gleiche wie AfD-Anhänger. Habe ich Sie jetzt so verstanden? Mit denen würden Sie reden?
Die AfD bekämpfen, aber die Wählerinnen und Wähler der AfD kämpfen.
Wie machen Sie das?
Ja, also nicht erfolgreich, wie wir ja jetzt die letzten Jahre gesehen haben. Und meine Analyse ist die, dass die sozusagen die Beschäftigung immer nur mit denen und in Abgrenzung zu denen, also auch der Begriff der Brandmauer uns da ja auch jetzt nicht besonders hilft. Also wir brauchen diese Brandmauer. Also die heißt im Kern, dass wir mit denen nicht verhandeln über Dinge, die durch den Deutschen Bundestag kommen. Sie also nicht einbeziehen in die demokratischen Prozesse, weil wir sehen, dass sie mit jeder Gelegenheit, die sie haben, versuchen, demokratische Prozesse zu diskreditieren, lächerlich zu machen und am Ende, wenn sie die Chance hätten, möglicherweise sogar abzuschaffen. Also die Grenze, die muss aus meiner Sicht schon klar gezogen werden. Aber vor Ort müssen wir das Gespräch suchen, auch wenn es anstrengend ist. Da führt aus meiner Sicht kein Weg dran vorbei. Und das am besten aufsuchend, auch mal nur zuhören. Ja, also auch nicht. Also ich finde Sie haben dieses Beispiel von in der Familie, dass es da auch mal schwierig sein kann. Man findet in den Familien manchmal aber auch so ganz begabte Leute, die vielleicht ein bisschen resoluter sind als andere und auch nicht so durch zu viele Kommunikationslehrgänge oder Streitschlichterkurse verseucht, die einfach sagen, Onkel Heinz, jetzt ist aber auch mal gut, jetzt können wir wieder über was anderes reden. Ja, das ist menschlich, ja, dass man mal sagt, so jetzt, also mitten in der Pandemie, wenn die Leute sich von Impfen bedroht fühlen und es auferzwungen finden und gleichzeitig alles, das ganze Leben ist total schwierig, dass man dann nicht mit 2, 3 klug gewählten Sätzen zu einer Lösung kommt, ist doch klar, aber wir müssen doch deswegen nicht die Verbindungen untereinander komplett aufgeben.
We agree to disagree.
Ja, lass mal gut sein. Ja. Aber man kann auch versuchen, ganz komplizierte Gespräche zu führen. Also der Rüdiger Schuch, das ist der Präsident der Diakonie in Deutschland, mit dem habe ich mich kürzlich getroffen. Der hat mir erzählt von einigen Veranstaltungen des Formats Verständigungsorte. Das ist also berührend gewesen und teilweise, denkt man, Wahnsinn. Also moderiert und mit Veranstaltungskonzepten. Er hat mir gesagt, ja, gefühlt irgendwie 80% AfD-affine Menschen im Raum. Natürlich werden da wechselseitig Sachen gesagt, die man eigentlich nicht hören will. Also das sagen aber die 80% auch über das, was die Diakonie da erzählt. Erstmal aushalten und von dort aus gucken, ob man nicht auch wieder aufeinander sich zubewegen kann. Aber dass das dann überhaupt stattgefunden hat, ist schon mal großartig. Ja, und so, das ist natürlich so, ich kann jetzt, weil ich von Zukunftsgesprächen etwas gesagt habe, wir können ja nicht rausgehen und sagen, wir treffen uns und jetzt so, wie stellst du dir eine gute Zukunft vor? Und dann Knopf drücken und dann funktioniert das sofort. Die Menschen sind an unterschiedlichen Punkten. Und ich finde, so ein Format wie diese Verständigungsorte, da, wo das so gebraucht wird und wo das Sinn macht, da muss man diese Sachen machen. Dort, wo man sagt, wir stellen jetzt einfach mal Bierbänke vor die Tür und die Leute in diesem Wohnblock, die sich leider nicht mehr geübt sind, sich vorzustellen, wenn sie da einziehen und sich nicht mehr kennen, aber bevor sie sich die ganze Zeit ärgern, da riecht's komisch, da ist es zu lange laut und da fahren jetzt plötzlich Kinderspielsachen im Hausflur rum, wo sie nichts verloren haben und so weiter, lauter so Streit, bevor sowas passiert, man ärgert sich, ohne sich zu kennen. Bierbänke vor die Tür, wir lernen uns mal kennen, jeder bringt was mit. Und da muss man gar kein Thema drüber setzen, sondern da zählt dann die Begegnung. Ich glaube, dieses ist eigentlich eine Arbeit, die Menschen zusammenzuführen. Also wir haben bei diesem Wirtgut das Wir fett hervorgehoben. Ja, weil also die Menschen sind auch nicht alleine zur Hoffnung so gut in der Lage, sondern sie brauchen eigentlich andere Menschen. Und deswegen, wenn wir mehr Zuversicht und mehr Hoffnung im Land haben wollen, dann ist der erste Schritt, die Menschen wieder mehr zusammenzuführen.
Machen wir es noch konkreter. Was haben Sie da für Vorstellungen gehört, wenn Sie solche Veranstaltungen organisiert haben oder wenn Sie im Zuge der Initiative Wirtgut mit anderen gesprochen haben? Also was sind das für Vorstellungen einer guten Zukunft in Deutschland? Was hören Sie da?
Lassen Sie mich mal 2 Beispiele bringen. Haustürbesuch, das war noch außerhalb von Wirtgut. Ja? Haustürbesuch, Sie stellen sich ein Doppelhaus vor in einer relativ normalen Wohnsiedlung, ja? Irgendwo in meinem Wahlkreis. Das ist der Stimmbezirk gewesen mit den zweithöchsten AfD-Stimmergebnissen.
Bundesweit?
Nein, in meinem Wahlkreis.
In Ihrem Wahlkreis.
Deswegen habe ich gedacht, da gehe ich jetzt einfach mal 2 Wochen nach der Wahl, gehe ich dahin, klingel und die Leute sollen mal einfach loslegen und sagen, was ist denn los? Ist hier irgendwas besonders schlimm oder was treibt sie um? Zuhören. Dann sagt mir die Frau, die an der ersten Tür aufmacht, ach Gott, Sie sind es? Ja, nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Nee, schauen Sie mal, die Fahrräder die von meinen Kindern, die liegen hier immer, ohne dass sie angekettet sind, vor der Tür. Da ist noch nie irgendwas passiert. Wir haben ja eigentlich eine wunderbare Nachbarschaft und ich kann mir das gar nicht erklären. Aber ich höre mich mal um. Und dann gehe ich um die Haustüre raus und außenrum zur zweiten Doppelhaushälfte. Und da steht dann ein Mann, der schon sichtlich erzürnt ist, weil er schon mitbekommen hat, dass ich da unterwegs bin. Sagt man, man traut sich hier gar nicht mehr aus dem Haus. Meine Kinder hier, wenn sie den Weg gehen zum Bahnhof, dass sie da nicht belästigt werden. Wenn ich bei meiner Arbeit aus dem Fenster gucke, sehe ich nur Ausländer und ihr ruiniert das ganze Land. Und mein Problem ist, die reden nicht miteinander. Ja. Und das wäre mal gut und auch nicht ohne sich, soll sich nicht streiten darüber, wer jetzt Recht hat. Aber wenn Menschen miteinander reden, hat es die Chance, dass man auch mal andere Perspektiven hört.
Warum reden die Menschen nicht mehr miteinander? Stieren die nur noch in ihre Smartphones oder was ist das Problem?
Ja, die sind aber auch überlastet. Bringt doch mal, man muss alles unter einen Hut bringen und das ist auch so eine Ideologie geworden. und das überlastet. Ja? Und das Leben ist auch kompliziert. Ständig muss man sich für alles oder gegen alles entscheiden, immer irgendwo klicken.
Also eine Sprachlosigkeit hindert uns daran, eine bessere Zukunft
zu entwickeln. Ja, nicht mal in den Familien, es ist ja alles erforscht, nicht mal in den Familien. Wenn ich irgendwo gefragt werde, wie sind Sie eigentlich zur Politik gekommen, da erzähle ich von einem Abendessen bei einem Schulkameraden, wo wir nachmittags gespielt oder Hausaufgaben gemacht haben, die Eltern nach Hause gekommen sind, dann schwarzen Tee gekocht wurde, Käse und Salami auf den Tisch gestellt war und miteinander geredet wurde. Wo bitte findet das eigentlich in Deutschland statt? Ehrlicherweise immer weniger. Wenn die überhaupt zusammensitzen, dann ist die Frage, wird dann da noch gesprochen? Nein, auch immer weniger. Wir wissen das. Das ist wirklich ein Riesenverlust. Nur was hilft das? Dann müssen wir es organisieren, ja, wenn das von selbst nicht stattfindet. Ich möchte gerne wirklich einen bundesweiten Nachbarschaftstag, den gibt es aber auch schon, aber nicht, dass er wirklich bundesweit stattfindet. Und bei diesem Nachbarschaftstag, wenn ich den bei mir in Wiesloch in der Höllgasse machen würde, dann würden einige sagen, ach toll, dass wir uns mal wieder sehen. Und dann müssten wir wissen, das ist jetzt zwar schön, aber das ist nicht das, was wir beabsichtigen. Sondern ehrlicherweise wohnen im Haus nebendran, im ersten Stock links, Leute, die wissen wir auch die Namen nicht. Die sind da hingezogen und es ist eigentlich die Kunst, die da dazu zu bekommen.
Okay, dann kommen die dazu. Und dann wird sich ausgetauscht, vielleicht erstmal ein bisschen Smalltalk, dann wird es vielleicht irgendwann intensiver. Was hören Sie dann so an Plänen, Ideen, Vorstellungen davon, wie sich dieses Land entwickeln soll?
Ja, wenig. Ne? Das ist die Frage, haben Sie ja gerade eben gestellt. Aber ich spüre Resonanz, wenn ich Themen reingebe bei Veranstaltungen.
Welche geben Sie rein?
Ich gebe zum Beispiel rein, ein Land, in dem wir gerne alt werden. Und dann passieren unglaubliche Sachen. Das ist wie, wenn man irgendwie den Elefanten angesprochen hätte, der eigentlich im Raum ist. Man kann ja sagen, Gott sei Dank, ich habe von meiner Mutter erzählt, die mit 88 nochmal mit uns nach Italien gefahren ist. Vielleicht macht die das mit 98 auch noch. Also ich wünsche es ihr, so fit ist die bisher. Aber uns fehlen da die Vorbilder, die Leute so. Und für meine Mutter ist das alles auch nicht einfach, die ist alleine. Ihr Sohn ist die ganze Zeit in Berlin. Ja, aber viele haben auch überhaupt gar niemanden oder sind zerstritten oder misstrauisch, weil sie schlecht hören. Oder sie sitzen in ihrem Bunker, den sie irgendwann mal mit der Familie da gebaut haben, irgendwo auf einem Berg. Energetisch eine Katastrophe, deswegen will es heute niemand abkaufen. Wenn man es verkaufen würde, kann man sich aber von dem Geld gar keine Eigentumswohnung in der Innenstadt leisten, die barrierefrei wäre. Außerdem sind diese barrierefreien Wohnungen in der Innenstadt gar nicht gebaut worden, sodass man sie auch so nicht kaufen könnte. Kann ich mir das alles leisten? Werde ich noch gebraucht? So ganz menschlich bin ich noch eingebunden. Guckt noch jemand nach mir? Wer schneidet die Hecke? Also das Land ist also irgendwie auf einem Weg in eine krasse Alterung. Das hat viele wunderbare, also erstmal ist es eine gute Nachricht, ja, weil so Gegenteil von alt werden ist jung sterben. So das
der demografische Wandel ist eine gute Nachricht.
Ist eigentlich eine gute Nachricht, aber uns fehlen die positiven Bilder dazu, ne, weil alle sehen sich am Ende in Altenheimen, von denen sie Vorstellungen haben, ja, die möglicherweise den Altenheimen auch nicht ganz gerecht werden. Aber selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden, das machen können, wozu man in der Lage ist. So, das ist natürlich das, was wir alle wollen. Und wenn man aber selber sozusagen nicht positiv ist, wie das eigene Leben so weitergeht, es wird auch wenig besprochen. Ja, also so, dann, wie soll man denn dann zuversichtlich sein für das ganze Land? Und wenn das ganze Land nicht zuversichtlich ist, wie soll es dann seine Aufgaben lösen? Ja, so, und deswegen nochmal, es ist die Kunst jetzt, überhaupt wieder ins Gespräch zu kommen darüber, wie eine gute Zukunft aussehen könnte. Und ja, da müssen wir über die Wirtschaft reden. Ja, so das.
Aber bleiben wir noch mal kurz bei diesem Beispiel mit dem Altwerden, weil das, glaube ich, viele Menschen wirklich umtreibt. Sie hören sich dann, nachdem Sie das Thema reingegeben haben, so die Vorstellungen an. Was passiert dann? Kommen da Ergebnisse heraus? Nehmen Sie das mit in den Bundestag zu anderen Politikern? Was geschieht da?
Ja, ist eigentlich noch besser. Weil meistens sind wir dann an einem Punkt, wo ich sage, wartet bitte nicht auf die Politiker. Vorhin haben Sie ja gefragt, warum macht nicht die Regierung jetzt eine bessere Politik oder warum löst die nicht einfach unsere Probleme? Ja, weil das eine naive Vorstellung ist, weil in dem Moment, wo wir ein Problem lösen, haben wir wahrscheinlich drei dazu geschaffen und zwei sind noch, ohne dass wir was gemacht haben, von außen dazu gekommen. Ja, es ist ein permanentes Weiterwälzen. In dieser Situation sind da aber drei Frauen in Neidenstein, einem kleinen Ort in meinem Wahlkreis, zusammengesessen und haben festgestellt, also wahrscheinlich überleben wir ja unsere Männer. Wie geht es dann, wenn wir dann ins Krankenhaus müssen und die Politiker sorgen dafür, dass wir da nach drei Tagen wieder raus müssen oder sogar nach anderthalb, aber zu Hause geht es dann auch noch nicht Und außerdem, du hast doch auch so einen großen Garten da um dich rum und das kriegen wir im Alter nicht hin, aber wir wollen ja da wohnen bleiben, ja, und uns weiter auch treffen können. Wie machen wir das? Die haben jetzt einen Verein gegründet, schon einige Zeit ist der alt, wo man Punkte sammeln kann, wenn man jemanden bei irgendwas unterstützt. In dieser Art sammelt man Anrechtspunkte und wenn man sie braucht, kann man sie einlösen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor.
Bei wem einlösen?
Ja, bei diesen Mitgliedern dieses Vereins. Und jetzt passen Sie mal auf, dass ein Drittel der Bevölkerung ist in diesem Verein Mitglied geworden.
In diesem Ort?
Ja. Also eigentlich können Sie die auch mal hier einladen. Also das ist also eine tolle Initiative. Und wenn man dann weiter guckt, dann sieht man in dem anderen Ort, heißt es dann Bürgerstiftung. Die haben es nicht ganz so groß aufgezogen, ist aber ein ganz ähnliches Format. Zwei Orte weiter sind sie auch schon am Tüfteln, wie sie so diese Nachbarschaftshilfe gegenseitig helfen, Solidarität, Zusammenhalt, wie man das konkret machen kann. Und das ist ja das Tolle, ja, dass es nicht so, also wir müssen immer noch die Rentenreform machen, diskutieren wir gerade, wir müssen immer noch die Gesundheitsreform machen, diskutieren wir gerade, wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, auch für solches Engagement, dass das wirksam werden kann. Aber bitte nicht drauf warten, sondern auch wieder die Eigenkräfte. Und wissen Sie, dieser Vertrauensverlust, den Politik hat, ist ja auch ein Verlust an Selbstvertrauen, wenn Menschen nicht mehr das Gefühl haben, sie können selber etwas beitragen und bewegen in diesem Land. Und deswegen sind solche Initiativen, das ist wunderbar, weil das gibt Menschen die Einsicht, ja, wenn ich mit anderen zusammenkomme, ja, muss ich mich nicht mit allem zusammen übereinstimmen, was gesagt wird, oder ich muss nicht dem sein ganzes Leben gut finden, aber wir können gemeinsam was bewegen. Und wäre blöd, wenn wir das unterlassen würden.
Können Politiker von dieser Art und Weise des Umgangs miteinander etwas lernen? Wir reden ja jetzt seit wirklich vielen Monaten über große Reformen und dann haben sie wieder gedauert und gedauert. Jetzt könnte es so kommen, dass wirklich eine Rentenreform, auch eine große Rentenreform angebahnt wird. Es gibt aber auch gleichzeitig die Debatte über die Steuerreform, über die Gesundheitsreform, das Bürgergeld, was bald anders heißt. Also das, was Sie gerade beschrieben haben, das heißt ja, man hat Interesse am Gegenüber. Man stellt nicht sofort seine eigene Meinung gegen die Meinung des anderen, sondern hört sich die anderen erstmal an und dann kommt man vielleicht zu einer gemeinsamen Lösung. Wenn ich jetzt so die Diskussionen über die großen Reformfelder gehört habe in den vergangenen Monaten, hatte ich genau das Gegenteil als Eindruck. Ja. CDU sagt dies, SPD hält sofort erbittert dagegen und umgekehrt genauso. Also was können politisch Handelnde von so einer konstruktiven Kultur lernen, die Sie gerade beschrieben haben?
Ja, und Sie haben vorhin ja auch gefragt, also was macht ihr eigentlich, ja, oder wofür braucht's euch, wenn ihr da jetzt auch überparteilich in einer neuen Formation unterwegs seid? Und ja, ich glaube, das Signal überhaupt, wir sind in der Lage als Demokraten auch miteinander was zu bewegen, und zwar nicht immer gegen die anderen, sondern weil wir selber Ideen haben und weil wir das nach vorne bringen wollen. Und weil wir auch sehen und uns das auch wirklich berührt, dass jetzt wir hier in so einer Lage sind, wo alle tendenziell so eine schlechte Laune haben, weil wir da was dran verändern wollen, weil wir wieder neu anpacken wollen. Aber es wird auch um eine andere Art von Politik gehen müssen. Also der Ball ist ja jetzt nicht einfach ins Feld der Zivilgesellschaft oder der beteiligten Gruppen gekickt. Ich sage nur, die brauchen wir auch, aber wir müssen natürlich auch was machen. Und ich glaube, eine Sache, die wir versuchen müssten, wäre, manchmal in den Debatten von den Positionen runterzugehen und wieder schauen, was eigentlich die Ziele sind, die wir gemeinsam erreichen wollen. Und ehrlicherweise, das geht den Menschen ja auch, wenn sie uns beobachten, komplett verloren. Die wissen nicht genau, worüber streiten die da genau. Zwar über einen Haufen Sachen, aber nicht, was dabei herauskommen soll. Jetzt ist aber die erste Aufgabe aus meiner Sicht, tatsächlich kriegen wir die Wirtschaft wieder flott. Ja? Können wir vielleicht in Europa wenigstens gegenüber den anderen Weltregionen wieder Lokomotive werden? Ja? Was ist dafür zu tun? Wenn dann jeder mit so, jetzt würden wir der CDU unterstellen, ja, ihr kommt immer mit dem gleichen Käse, müssen halt den Gürtel enger schnallen und mehr arbeiten und die Arbeitslosen sind faul und so weiter. Das, was mal, wo wir dann schon sagen, wir ertragen das nicht. Das sagt seit den 80er Jahren immer die gleichen Parolen und es stimmt aber gar nicht oder jedenfalls ist das nicht die einzige Lösung. Aber die halten uns natürlich die gleichen Sachen vor. Ne? Was weiß ich, immer schützt der da Kündigungsschutz, das schützt aber die zu wenig arbeiten wollen. Und was dann eben was die in unsere Richtung sollen. Und davon mal einen Schritt zurücktreten und zu schauen, so, aber wenn wir gemeinsam das Ziel haben, auf was können wir uns denn einigen? Und da bin ich ganz sicher, wenn man sich das hat was mit Zeit zu tun, wenn man sich die Zeit mal nehmen würde, zu sagen, so, wie ist die Lage analysiert? Was sind die Vorschläge, die uns von außen auch aus der Wissenschaft, aus den beteiligten Verbänden gesagt werden, worauf können wir uns einigen, dass dann auch viel darunter ist, worauf man sich einigen kann. Ich würde auch mal sagen, die Rentenreformkommission, die da jetzt getagt hat, das wird, wo, also weiß nicht, ob es 1:1 umsetzbar ist oder wird, aber das wird einen Schub bringen.
Weil die Politik quasi diese Lösungsfindung ja ausgelagert hat, eben wie Sie gerade beschrieben haben,
noch viel
eher
besser
an Experten.
Nee, noch viel besser. Die Experten haben mit den Politikern geredet.
Stimmt, ja? Es saßen ja Politiker in der Kommission.
Weil sehr versierte Kolleginnen und Kollegen, die so, und das sind, also ich habe gerade mit Annika Klose, unserer Vertretung, sprechen können, 150 Stunden allein Sitzungszeit. Also da war noch, hat sie noch keine Seite gelesen gehabt und es war viel zu lesen. Also weil die sich richtig reingefressen haben, aber weil die auch, ja, wahrscheinlich, weil jeder auch mal über den Schatten gesprungen ist oder neu zugehört hat oder so.
Aber wir können ja jetzt nicht für jedes große Problem erstmal eine Kommission gründen, die dann monatelang tagt.
Also wir können vor allem erst heute anfangen wieder, ne? Wenn wir sagen, uns ist die Zeit schon davon gelaufen und jetzt sind wir genervt, weil das seit Ewigkeiten nicht funktioniert, das bringt nichts. Wir können nur ab morgen was machen und wenn es eine Kommission braucht, dann gründen wir halt eine Kommission.
Sehr spannend. Herr Castellucci, ich könnte mich noch Stunden mit Ihnen unterhalten, weil Sie sich auch noch für ganz andere Themen engagieren, für Menschenrechte beispielsweise. Ich glaube, Sie reisen bald nach Libyen, Religion und vieles mehr. Aber eines machen wir noch, weil immer am Ende dieses Podcasts gibt es die kurze Gelegenheit, auf kurze Fragen kurz zu antworten. Ich habe Ihnen ein paar Fragen mitgebracht. Haben Sie ein Vorbild? Wer ist für Sie ein echter Mutmacher oder eine echte Mutmacherin?
Ich finde die Frage schwer, aber ich komme im politischen Bereich immer wieder auf Johannes Rau.
Großer Mutmacher.
Den habe ich als einen Brückenbauer. Ja. Es kommt darauf an, wohin wir wollen und nicht, woher jemand kommt. Er hat viele, viele gute Initiativen. Er hat die Menschen geliebt und das haben die Menschen auch gespürt.
Was tun Sie selbst, um im politischen Alltagsstress zwischendurch mal Kraft zu tanken?
Ja, also ich versuche mal, also keine Politik natürlich dann zu machen. Das kann mal sein, dass ich meine Rosen zurückschneide. Das kann aber, also hoffentlich ist es auch, dass ich mal auf den Berg steige und die Probleme versuche von oben zu betrachten. Dann sind die meistens ein bisschen kleiner, wie wenn man direkt davor steht.
Ein Berg in Ligurien?
Berg in Ligurien, aber es kann auch ein bisschen nördlicher sein.
Bitte vervollständigen Sie den Satz, die SPD sollte?
Die SPD sollte wieder eine Vision von einem guten Leben entwickeln. Und die Menschen motivieren, an den gemeinsamen Zielen mitzuarbeiten.
Wenn ich jetzt so zugehört habe, dann habe ich den Eindruck, da gibt es tolles intellektuelles Potenzial in Ihrer Partei. Denn Sie haben an vielen Stellen aufgezeigt, wo so eine Vision herkommen kann. Herr Castellucci, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und diese Diskussion.
Der Dank geht zurück. Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten und abonnieren Sie den Vorangedacht-Podcast gern auf Spotify, auf Apple Podcasts, Podigy oder allen anderen Podcast-Plattformen. Sie können uns auch eine Nachricht schicken, mir und meinem Team, an die E-Mail-Adresse podcasts@t-online.de. Mein Name ist Florian Harms und die Produktion übernahmen Viola Köxt, Michaela Fischer, Nadine Schmidt, Christine Brauer und Nicolas Lindgen. Damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge und sage Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.